Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Beim Comeback in China auf dem Kurs von Shanghai erlebte die Formel E beim Rennen um den WM-Titel einige Ups and Downs. Sowie auch einen starken Nyck de Vries, der erstmals seit seiner Formel E-Rückkehr ein Rennen in den Punkten beendete. Alles zum Wochenende hört ihr jetzt. Mein Name ist Luca Storms und ich grüße euch zur neuesten Ausgabe. Ja, beim Comeback von China in der Formel E, ja, haben wir einiges erlebt. Man musste dafür auch teilweise früh aufstehen und jemand, der das für uns getan hat, für eFormel.de, ist Tobi Würz an meiner Seite. Hallo Tobi.
Hallöchen, grüß dich Luca.
Bist du einigermaßen ausgeschlafen jetzt nach diesem Wochenende?
Ja, es geht einigermaßen. Ich bin noch nicht ganz wieder im Zeitrhythmus, sag ich mal, denn dafür waren die Unterschiede dann doch zu groß. Ja, das erste freie Training hatten wir ja schon um 2 Uhr morgens, aber es geht mittlerweile wieder einigermaßen. Ich denke, morgen dürfte da nichts mehr von übrig sein. Und bei dir, was hast du vom Rennwochenende live verfolgt?
Also ich habe tatsächlich die Strategie gefahren, mir das Qualifying im Nachhinein anzugucken. Also dann um 8 Uhr aufgestanden, um dann das Qualifying mit den Duellphasen danach zu holen und dann pünktlich um 9 beim Rennen dann live wieder einsteigen zu können. Deswegen sonst bei den freien Trainings natürlich alles mitverfolgt, entweder auf den Social Media Kanälen und natürlich auch auf eFormel.de. Deswegen bleibt man da eigentlich ja auch immer auf dem neuesten Stand, was so passiert ist. Und wenn ihr das vielleicht nicht getan habt, im Rückspiegel, da fassen wir nochmal alles zusammen, was denn so abseits und was dann vor allem auf der Strecke passiert ist.
Chaos im ersten freien Training am Freitag. Gleich 5 Autos bleiben nach wenigen Minuten quasi zeitgleich stehen. Ein Software-Update des Batteriemanagementsystems ist in die Hose gegangen.
Am Samstag sind die Probleme ausgeräumt und Joerik Vern stürmt auf die Pole Position.
Das Rennen wird dann das erwartete Chaos. Über sehr weite Strecken eine Bummelfahrt mit vielen Positionswechseln.
Mittendrin Nyck de Vries. Der Niederländer sammelt seine ersten Führungsrunden und am Ende auch die ersten Punkte im Jahr 2024.
Pascal Wehrlein zieht das Tempo schließlich an, aber zu früh. Mitch Evans fängt ihn in der letzten Runde noch ab. Dazu muss sich Wehrlein heftigen Angriffen von Nyck Cassidy erwehren, die er jedoch abblockt.
Am Sonntag ist es Jake Hughes, der im Qualifying nicht zu schlagen ist. Um eine tausendstel Sekunde besiegte er Stoffel Vandoorne.
Das Rennen ist dann jedoch komplett anders als am Vortag. Antonio Felix da Costa führt es über weite Strecken an und gewinnt am Ende souverän.
Dahinter holt Jake Hughes sein erstes Formel-E-Podium vor Norman Nato. Die beiden Jaguar-Piloten haben zu lange gepokert und holen Platz 4 und 5.
Wehrlein hingegen erleidet einen Reifenschaden nach einer Kollision mit Bird, der kurz danach auch den erneut starken Nyck de Vries abräumt. Nichts zu holen am Sonntag gibt es für Roland und Dennis, die beide nur im Mittelfeld ankommen.
Cassidy baut seine Führung in der Gesamtwertung vor Wehrlein aus. Teamkollege Evans ist nun neuer Dritter.
Bei den Teams hat Jaguar einen sehr großen Vorsprung vor Porsche. Dahinter gibt es einen Dreikampf zwischen Nissan, DS Penske und Andretti.
Ja, und dann blicken wir direkt mal auf die zwei Rennen. Das waren ja Rennen, die unter unterschiedlichen Voraussetzungen stattgefunden haben. Am Samstag 29 Runden und am Sonntag eine Runde weniger, 28 Runden. Denkt man sich jetzt im ersten Moment, okay, eine Runde weniger, das macht jetzt nicht so einen Unterschied. Aber Tobi, das hat einen erheblichen Unterschied gemacht in den Strategien und wie sich ja auch das Rennen grundsätzlich gestaltet hat.
Auf jeden Fall. Das fand ich auch sehr, sehr überraschend, wie groß die Differenz zwischen den beiden Rennen gewesen ist. Wir hatten in Berlin und Misano auch schon zwei unterschiedliche Rennlängen. Aber da hat sich das nicht so extrem ausgewirkt. Tatsächlich war das jetzt in Shanghai extrem auffällig. Fangen wir mit dem Samstag an. Das war eine absolute Energiesparschlacht, wie wir sie selten zuvor erlebt haben. Die Rundenzeiten im Rennen waren teilweise 7 Sekunden langsamer als im Qualifying. Wir hatten wieder das Bild, dass keiner Führungsarbeit leisten wollte. Alle haben sich im Endeffekt versucht, auf der Geraden zurückfallen zu lassen, um im Windschatten Energie zu sparen. Ja, Rennmitte, da wird das Tempo dann deutlich angezogen. Ich habe mal zwei Rundenzeiten rausgeschrieben. In Runde 23, also 6 Runden vor Schluss, fährt Spitzenreiter Mitch Evans eine 1:16.0 und ist damit 3,5 Sekunden schneller als in Runde 14, wo er ebenfalls vorne gelegen hat. Pascal Wehrlein, wir hatten es im Rückspiegel eben schon, übernimmt in Runde 25 die Führung, aber das war im Nachhinein betrachtet definitiv zu früh. Mitch Evans hat im Windschatten einen kleinen Energievorteil und kontert dann zu Beginn der letzten Runde und entscheidet das Rennen dann auch für sich.
Wenn wir auf den Sonntag schauen, haben wir diese eine Runde weniger mit 28 Runden, haben dadurch auch ein relativ normales Rennen gesehen, was dann auch deutlich schneller war. Eine Frage, die mir jetzt so ein wenig dann auch dadurch aufkommt, ist es, dass man einfach alleine auf den Samstag schon dadurch mehr Daten mitgenommen hat, dass man dadurch vielleicht ein bisschen aggressiver fahren kann, oder würdest du das jetzt so gar nicht pauschal sagen können?
Nee, also ich denke nicht, dass es viel damit zu tun hat, dass man mehr Daten hat, sondern der Unterschied besteht einzig und allein daraus, dass man mehr Energie pro Runde zur Verfügung hat und dadurch das Sparen im Windschatten nicht mehr ganz so wichtig ist. Wenn man mal auf die Rundenzeiten guckt, die waren nur maximal 4 Sekunden langsamer als im Qualifying. Am Samstag waren es 7. Wenn man dann jetzt mal guckt, wie lange das Rennen zur 20. Runde jeweils gedauert hat, am Samstag lag Pascal Wehrlein nach 20 Runden vorne. Es waren 26 Minuten und 28 Sekunden vergangen. Wenn wir dann am Sonntag sehen, sein Teamkollege Antonio Felix da Costa lag da in Führung und da waren zu dem Zeitpunkt 25 Minuten und 56 Sekunden vergangen. Ein Unterschied von 32 Sekunden, ja, aufgeteilt auf 20 Runden, sind mehr als 1,5 Sekunden pro Runde Unterschied. Und das ist ganz massiv, finde ich. Das hatte dann natürlich auch Auswirkungen auf das Rennen selber und die Positionskämpfe im gesamten Feld. Am Sonntag, ja, haben viele Fahrer es sich erneut gegeben. Einzig und alleine die beiden Jaguar-Fahrer sind, ja, um Platz 5, 6, 7 rum die ganze Zeit gefahren, ohne größere Attacken zu fahren, haben schön Energie gespart und sich so einen Energievorteil erarbeitet. Haben dann aber ein bisschen geschlafen. Sie haben den Zeitpunkt verpasst, an dem sie das Tempo hätten erhöhen können, sodass Antonio Felix da Costa, Jake Hughes und Norman Nato einfach vor ihnen fuhren und vor ihnen geblieben sind. Denn das Tempo wurde auch am Sonntag dann immer schneller. Und wir wissen ja, sobald das Tempo in der Formel E hoch genug ist, ist das Überholen auch wieder schwieriger. Das hat jetzt nicht ganz so sehr an den Monaco Grand Prix erinnert, den wir ja auch am Wochenende hatten, wo es, ich glaube, 3 Überholmanöver insgesamt im gesamten Feld gegeben hat. Und 2 davon hat Lance Stroll geschafft, der sich vorher einen Reifenschaden geholt hat und frische Reifen aufgezogen hat. Nicht ganz unendlich war es in der Formel E natürlich das eine oder andere Überholmanöver mehr. Aber de facto, wenn keine Energie gespart werden muss, ist es auch auf einer Strecke wie Shanghai sehr, sehr schwer zu überholen.
Bleiben beim Thema Jaguar und wird schon so zu ein wenig zu einem Hauptthema bei uns. Samstag Platz 1 und 3, Sonntag Platz 4 und 5. Also wirklich wieder ein Wochenende für Jaguar, für das Team. Fast schon eine Vorentscheidung, muss man sagen. Man liegt jetzt 73 Punkte in Führung in der Teamwertung. Grundsätzlich muss man aber sagen, dass bei Jaguar gerade am Samstag ein, ja, sehr aufbrausender Nick Cassidy am Funk war, der alles andere als glücklich war über das, was dort passiert ist.
Ja, genau. Nick Cassidy hat im Gegensatz zu Mitch Evans über weite Strecken des Samstagsrennens im Mittelfeld viel Energie gespart und sich dann, wie man das von ihm kennt, immer weiter nach vorne gearbeitet. Hatte 2% mehr Energie als Mitch Evans, wurde aber dann trotzdem von seinem Team angewiesen, die Position hinter ihm zu halten. Und das hat man ihm nicht von vornherein gesagt, sondern er musste dafür mehrfach beim Team nachfragen. Can somebody talk to me? Hat er mehrfach über den Teamfunk verlauten lassen, bevor ihm dann mitgeteilt wurde, we're holding positions. In der Schlussphase hat er es dann mit seinem Energievorteil versucht, sehr aggressiv gegen Pascal Wehrlein, hat den Porsche in der letzten Schikane sogar getroffen, dabei fast die Kontrolle übers Auto verloren und fast auch vom Podium runtergeplumpst. Das war eine Aktion, die ich im Nachhinein betrachtet ein bisschen fragwürdig fand. Ausgangs der Schikane drängt der Oliver Rowlands so ein bisschen von der Strecke ab, hat dafür dann keine Strafe bekommen. Wenige Meter dahinter passierte was Ähnliches zwischen Antonio Felix da Costa und Jean-Éric Vergne. Felix da Costa hingegen hat eine Strafe bekommen. Ich weiß nicht, man hat es nicht hundertprozentig gesehen, ob die Szenen wirklich zu 100% vergleichbar waren. Luca, die Frage möchte ich aber stellen. Hat Jaguar deiner Meinung nach einen Doppelsieg verschenkt, indem man Cassidy nicht einfach schon früher an Evans vorbeigelotst hat? Weil Evans hat Wehrlein überholt, das hätte Cassidy, wenn er eine Runde vorher das Ganze versucht hätte, mit seinem Energievorteil doch mit Sicherheit auch, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also es kam mir ähnlich im Sinn, wie du es jetzt so ein wenig beschrieben hast. Also die Strategie alleine dann, dass er schon mehrfach nachfragen musste und dass er dann in dem Zug dann auch die Position halten musste, habe ich auch nicht verstanden. Das sahen die Kollegen von DF1 respektive Servus TV mit Daniel Gorgi und Daniel Abt ähnlich. Also die haben diesen Schachzug von Jaguar überhaupt nicht verstanden. Und auch der Fahrer, nämlich Nick Cassidy, hat es in dem Moment auch nicht verstanden. Also das Teamergebnis wäre sicherlich für Jaguar etwas positiver verlaufen. Diesen Fehler hat man ja eigentlich auch wirklich am Sonntag gemacht. Denn da hat man ja wirklich den Zeitpunkt, das Tempo dann anzuziehen, wirklich verpasst. Ähnlich wie fast schon beim Radsport, wenn man irgendwie in eine Ausreißergruppe gelangen möchte und dadurch dann den Sprint verpasst. Also das war irgendwie eine Arbeit von Jaguar, die wir so nicht kennen, denn eigentlich, wie wir es ja auch in Monaco gesehen haben, machen die das ja sehr, sehr gut eigentlich.
Das definitiv. Auf der anderen Seite ist jetzt vielleicht die Frage, ob Monaco, wo sie es wirklich so gut gemacht haben, nicht vielleicht ein kleines Strohfeuer gewesen ist. Gerade Sonntag, sie haben den Energievorteil, sie halten sich aus allem raus. Und dann wäre eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo sie auf die Tube drücken müssten, machen das aber eine Runde zu spät und das Tempo ist halt zu hoch und sie kommen nicht mehr an die vorderen drei ran. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kein Podestplatz für Jaguar am Sonntag in Shanghai. Das war erst das dritte Mal in dieser Saison, im 12. Saisonrennen. Ja, also 9 Mal in den 12 Saisonrennen hat mindestens ein Jaguar auf dem Podium gestanden. Aber, wie wir auch schon gesagt haben, Plätze 4 und 5 ist auch solide 22 Punkte für die Teamwertung. Und da liegen sie jetzt, ich würde sogar sagen, fast uneinholbar vorne, wenn da jetzt nicht ein ganz großes Wunder passiert. Also 73 Punkte ist schon schwierig aufzuholen für Porsche. Aber ein Thema, das wir nicht vergessen dürfen. In der kommenden Woche findet ja die Berufungsverhandlung bezüglich der Disqualifikation von Antonio Felix da Costa in Misano statt. Und wenn der den Sieg da zurückbekommen sollte, dann sind es nochmal 25 Punkte, die der Portugiese ja auf sein Konto dazu bekommt und die natürlich dann auch Porsche aufs Konto zurückbekommt. Also dann ist der Rückstand nur noch um die 50 Punkte, ja, nur noch um die 50. Das sind auch 2 Rennsiege. Bei noch 4 ausstehenden Rennen ist das nicht wenig. Aber so wie es jetzt aussieht, könnte man tatsächlich mit einem richtig guten Ergebnis in Portland schon den Sack zumachen.
Ja, auf jeden Fall. Also du sprichst so ein wenig von einer Vorentscheidung. Klar, so gut ein Rennwochenende laufen kann, kann es auch mal so richtig in die Hose gehen. Aber wie wir es ja eigentlich schon vorher besprochen haben, Jaguar ist so konstant. Also das, glaube ich, lassen sie sich nicht wirklich mehr nehmen. Deswegen, ja, wenn sie das wirklich in Portland schon gewuppt bekommen, dann spätestens dann in London. Also da müssen sie es eigentlich schon vor dem Sonntag fix machen, dass sie dort dann die Teamwertung für sich entscheiden. Aber wir wünschen uns eigentlich ja doch schon, dass es bis zum Ende spannend bleibt, nämlich immer auch in der Teamwertung. Und dann gehen wir weiter mit jemandem, der schon mal einen Titel gewonnen hat in der Formel E, nämlich Nyck de Vries an diesem Wochenende mit eigentlich einem Comeback, muss man sagen, hat zur alten Stärke zurückgefunden, das aber in einem dann doch ganz klar unterlegenen Mahindra in dieser Saison 2024. Also von daher, wenn er es dann zeigen konnte, wie jetzt an diesem Wochenende, dann hat er auch gute Leistung gezeigt.
Ja. Also muss man ganz klar sagen, ist wirklich lange her, dass wir von Nyck de Vries mal in einem Formelrennwagen sagen konnte, dass er ein richtig gutes Wochenende hatte. Die Einschränkung Formelrennwagen gilt natürlich deshalb, weil er in der WEC mit Toyota auch in Imola tatsächlich den Rennsieg schon geholt hat. Aber in der Formel E ging dieses Jahr nichts zusammen. Letzte Saison ist er fast eine halbe Saison Alpha Tauri in der Formel 1 gefahren. Da ging auch überhaupt nichts zusammen. Daher ist es tatsächlich schon ein bisschen was her, dass er in einem Formelrennwagen ein gutes Wochenende hatte. Ich glaube, das war in Monza, als er den Alex Albon ersetzt hat, der, ich glaube, mit einer Blinddarm-OP ausgefallen ist. Das war das letzte Mal, dass tatsächlich Nyck de Vries in einem Formelrennwagen gute Leistung gezeigt hat. Fast 2 Jahre her, aber am Wochenende war es dann wieder soweit. Im zweiten freien Training hat es sich schon angedeutet, da war er 5. Qualifying war nicht ganz so gut, Startplatz 13, das liegt, ja, ich sag mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber im Rennen. Ich war total überrascht. Ich habe es auf dem Live-Timing so ein bisschen verfolgt, dass er sich nach und nach vorne arbeitete. Und auf einmal war er in den Top 5 und zwei Kurven später lag er sogar in Führung. Hat seine ersten Führungsrunden die Saison geleistet. War vielleicht nicht seine beste Idee, muss man zugeben. Hat dann natürlich ein bisschen mehr Energie verbraucht, als das notwendig gewesen ist. Deshalb im weiteren Verlauf des Rennens nochmal wieder an Boden verloren. Aber am Ende war es Platz 7 und die ersten Punkte in diesem Jahr für den Champion von Saison 7. Und am Sonntag hat sich das ja fortgesetzt, Luca.
Ja genau, Sonntag zieht er ja schon fast sensationell, muss man sagen, in die Duellphase ein. Hier schlägt er sogar Oliver Rowland, verliert dann aber gegen seinen Ex-Teamkollegen, nämlich Stoffel van Dorn. Aber Platz 4 ist trotzdem mit Abstand der beste Startplatz des Jahres. Wenn wir dann mal nochmal aufs Rennen gucken, hält er sich dann in den Punkten, bis er dann aber zum Opfer wurde von Sam Bird, der den in der Schikane rumdreht. Bird hat noch eine Strafe bekommen, das hilft aber De Vries so überhaupt nicht, denn der fiel aus den Top 10 und damit dann auch in den Punkten. Dennoch muss man sagen, eine sehr, sehr starke Leistung von Nyck de Vries und das dann auch das erste Mal so wirklich in dem Gen 3 Auto.
Ja genau, und das ist jetzt die Frage, hat er sich endlich an die Gen 3 Autos gewöhnt? Er gehört ja zu denen, die letzte Saison nicht gefahren sind, die ja vor dieser Saison mit großem Erfahrungsrückstand gestartet sind. Und ich glaube ja tatsächlich, dass Nyck de Vries zumindest einen großen Schritt gemacht hat. Ich habe ihn jetzt auf jeden Fall für die Rennen in Portland und auch in London auf der Rechnung. Jetzt vermutlich nicht als Rennsieger, muss ich zugeben an der Stelle. Aber ich denke, es wird, wenn er daran anknüpfen kann, nicht das letzte Mal sein, dass er in dieser Saison Punkte geholt hat.
Und dann gehen wir weiter zu Porsche. Beide Fahrer, muss man sagen, mit Höhen und Tiefen, Pascal Wehrlein und Antonio Felix da Costa sind diese. Und da muss man sagen, da waren es ja Gefühlswelten, ich habe schon erwähnt, Höhen und Tiefen, die waren bei Porsche dieses Wochenende sehr, sehr extrem. Mit Platz 2 am Samstag im Falle von Pascal Wehrlein und mit dem Rennsieg sogar für Antonio Felix da Costa am Sonntag.
Ja, Pascal Wehrlein, Samstag lange um den Sieg gekämpft, hat dann aber gegen Rennmitte einen heftigen Rempler von Oliver Rowland bekommen in der ersten Kurve. Das wird noch wichtig später. Kurz vorm Schluss gab es dann eine heikle Situation in der Schikane. Wehrlein fuhr neben Evans in die Schikane rein, kürzt dann aber über das Gras ab, wo er vorne geblieben ist. Da haben nicht wenige in den sozialen Medien eine Strafe für gefordert. Die Rennkommissare haben das ein bisschen anders gesehen. Die haben keine Strafe ausgesprochen, da sie seine Ausrede oder Aussage akzeptierten, dass er so eine Kollision vermeiden wollte, da ihm Mitch Evans an dieser Stelle keinen Platz gelassen hat. Kann man so oder so sehen. Ich glaube, er hätte sich auch nicht beschweren dürfen, wenn er dafür 5 Sekunden bekommen hätte. Ja. Ja, ganz klar. Im Kampf um den Rennsieg hat es ihm aber nichts gebracht. In der letzten Runde ist Evans trotzdem an ihm vorbeigekommen. Und dann gab es ein interessantes Teammanöver von Evans, der sich vor Wehrlein gesetzt hat und dann einfach viel, viel stärker runtergebremst hat, als das eigentlich notwendig ist, um auf die Art und Weise dann Nick Cassidy die Möglichkeit zu geben, an der Außenseite vorbeizukommen. Das hat Wehrlein glücklicherweise für ihn durchschaut und ist zur Seite gefahren, hat da den Versuch von Cassidy abgeblockt, verteidigt sich dann in den kommenden Kurven auch immer noch hart gegen Cassidy, der in der letzten Schikane dem Porsche-Fahrer sogar ins Auto fährt und dabei fast selbst abfliegt. Aber am Ende heißt es Platz 2 für Wehrlein, 18 Punkte. Für die WM ganz wichtig, sowohl für ihn selbst als auch für Porsche. Am Sonntag dann lief es nicht so gut, insbesondere schon im Qualifying. Erst zum zweiten Mal im Jahr 2024 hat er es nicht in die Duelle geschafft und hat dann nach dem Qualifying über eine sehr, sehr schlechte Balance seines Autos geklagt. Und Porsche hat dann festgestellt, dass bei der Kollision am Samstag gegen Rennmitte mit Oliver Rowland tatsächlich einige Schäden aufgetreten sind, die vorher nicht aufgefallen waren. Da werden dann diverse Teile getauscht. Das Unheil nimmt im Rennen dann aber dennoch seinen Lauf, Luca.
Ja, genau. Im Rennen kommt er auf Platz 10 liegend, nämlich dann zu einer Berührung mit Sam Bird. Und Wehrlein ist dann halt der Leidtragende mit einem Reifenschaden. Nach einem Reifenwechsel fährt er dann dem Feld chancenlos hinterher. Eine Safety-Car-Phase, auf die man bei Porsche hoffte, kam. dann nicht, denn das Rennen blieb ja unter Grün und damit behält er zwar Platz 2 in der Gesamtwertung. Das liegt nur daran, weil Jack Dennis mit 0 Punkten und Oliver Rowlett gerade mal mit einem Punkt auch kein gutes Rennen zeigen konnten. Also von daher war es für Pascal Wehrlein kein rühmlicher Sonntag, muss man sagen. Das sah bei Antonio Felix da Costa sowohl am Samstag im Vergleich zu Wehrlein noch ganz anders aus, aber am Sonntag lief es zumindest für den Portugiesen etwas besser.
Ja, wenn man auf die Ergebnisse guckt, ist Antonio Felix da Costa das absolute Gegenteil von Pascal Wehrlein. Am Samstag ist er zwar als Fünfter über die Ziellinie gefahren, aber da hat er eine Strafe bekommen, weil er Jean-Éric Vergne in der letzten Kurve, in der letzten Runde von der Strecke gedrängt hat. Wenn man die Bilder gesehen hat, vollkommen zurecht in meinen Augen. Von Startplatz 6 war er ins Rennen gegangen, hatte sich durchgehend in der Führungsgruppe gehalten. Letzte Runde gibt's dann aber diese unglückliche Situation in der Schikane. Antonio Felix da Costa war im Kampf mit Oliver Rowlett um Platz 4. Aber vor ihm war die Aktion zwischen Cassidy und Wehrlein. Da muss Felix da Costa abbremsen. Rowlett geht an ihm vorbei und auch Vergne schiebt sich auf der Außenseite neben ihn. Da passt Felix da Costa in meinen Augen nicht auf, lässt sich am Ausgang der Schikane bis nach ganz nach außen tragen. Vergne muss übers Gras. Jean-Éric Vergne verliert noch einen weiteren Platz an Jake Dennis, weil er auf dem Gras natürlich nicht so gut beschleunigen kann. Rennkommissare sagen, dafür kriegt es eine Zeitstrafe von 5 Sekunden. Wie schon gesagt, absolut nachvollziehbar. Aber da das Feld so eng zusammen war, heißt das keine Punkte für Antonio Felix da Costa. Am Sonntag dann, auch hier wieder das absolute Gegenteil von Pascal Wehrlein, ein richtig gutes Qualifying, Platz 3, der beste Startplatz der Saison. Im Rennen ist er dann der Sonntagsfahrer, wie er sich selber bezeichnet hat. Er hat ja in Berlin am Sonntag bereits gewonnen und eine ähnliche Leistung zeigt er dann auch in Shanghai. Er kämpft mit Jake Hughes und Norman Nato, aber zieht im genau richtigen Moment das Tempo an. Die letzten 12 der 28 Rennrunden führt er an. Und am Ende fährt er den souveränen Sieg nach Hause. Und mit den 25 Punkten, die er da geholt hat, verbessert er sich immerhin auf Platz 7 der Gesamtwertung. Wie gesagt, daher genau das gegenteilige Wochenende bei beiden Porsche-Fahrern. Auf der anderen Seite, wenn man es so ausdrücken will, Porsche hat in beiden Rennen einen Fahrer auf dem Podium gehabt. Das hat auch kein anderes Team geschafft. Von daher kann man so oder so sehen. Ich denke nur, wenn man es ganz neutral betrachtet, ist eigentlich für beide Porsche-Fahrer am Wochenende mehr drin gewesen. Und Jaguar hat es ja gezeigt, zweimal mit beiden Fahrzeugen in die Top 5 gefahren. Und das ist die Konstanz, die am Ende den Meistertitel mit sich bringen könnte, finde ich.
Ups and Downs hat sich so ein wenig durch das Wochenende durchgezogen. Das haben wir nämlich auch gesehen bei Jack Hughes, holt nach einem katastrophalen Samstag am Sonntag sogar gleich sein erstes Formel-E-Podium für die McLaren-Crew. Und da muss man sagen, das hat sich zwar hier und da immer mal gezeigt, gerade in Misano, dass er schnell in der Qualifikation ist, aber im Rennen hadert es immer mal wieder beim Briten. Das hat sich so ein wenig auch am Samstag gezeigt, denn da war er eigentlich kaum existent, aber am Sonntag lief da für ihn umso besser.
Samstag auch schon im Qualifying ganz gut, wie das bei Hughes häufig der Fall ist, Startplatz 5. Aber im Rennen landen dann Hughes und Teamkollege Sam Bird auf den Plätzen 16 und 17. Muss man dazu sagen, nachdem Antonio Felix da Costa und Max Günther die nachträglichen Strafen erhalten haben. Ansonsten wären sie auf 18 und 19 gewesen. Am Sonntag zeigt Hughes dann im Qualifying erneut seine Performance auf eine Runde. Schafft es nicht nur in die Duellphase, sondern auch ins Finale. Und da gewinnt er mit nur 1/1000stel Sekunde Vorsprung das Duell gegen Stoffel Vandoorne. Und im Rennen hat er dann gezeigt, dass er doch Formel-E-Rennen fahren kann, Luca.
Ja, der hält nämlich sich konstant an die Spitzengruppe fest. Die 4. Position ist seine schlechteste Platzierung gewesen im ganzen Rennen. Im Ziel haben ihn nur 0,612 Sekunden auf den Rennsieger da Costa gefehlt. Hughes wird Zweiter und erzielt damit, wie schon erwähnt, sein erstes Podium in der Formel E, was auch gleichzeitig das 3. für McLaren in der Teamgeschichte der Formel E darstellt.
Genau, das 3. Podium für McLaren. McLaren hatte 3 Fahrer in der Formel E, von denen jeder einmal auf dem Podium gestanden hat. René Rast, Sam Bird und Jake Hughes. Jake Hughes, der galt ja in der vergangenen Saison schon als Überflieger, als einer der besten Formel-E-Rookies aller Zeiten, besonders für die britischen Kollegen. Liebe Grüße gehen an dieser Stelle insbesondere an Nicky Shields raus. Im Rennen hatte er aber immer Probleme, seine Performance zu zeigen. Wir haben jetzt das 27. Rennen in der Formel-E für ihn. Und er stand zum ersten Mal auf dem Podium. Das mag nicht so viel klingen, aber mal zum Vergleich, das sind 2 Rennen mehr, als Felix Rosenqvist in seiner gesamten Formel-E-Karriere gefahren ist. Der hat nur 25 Rennen. aber davon 3 Rennen gewonnen und 7-mal auf dem Podium gestanden. So richtig gut eingeschlagen in der Formel E hat er als Rookie nicht. War ja auch nicht ganz unumstritten, insbesondere nachdem Taylor Barnard als Ersatz für Sam Bird ja richtig gute Leistung gezeigt hat, sowohl in Monaco als auch in Berlin. Was meinst du, Luca? Rettet Jake Hughes mit der Performance am Sonntag in Shanghai seinen Job? Taylor Barnard, der hat ja, glaube ich, schon mit einem Auge auf den Stammcockpit bei McLaren geschielt.
Ja, also durch Einzelleistungen, wie jetzt Jack Hughes das am Wochenende getan hat in Shanghai, da rettet man jetzt nicht vielleicht unbedingt sein Stammcockpit, da muss dann schon mehr kommen, aber je nachdem, wenn er jetzt gerade vielleicht in den restlichen Saisonrennen in Portland und auch dann sein Heimatrennen in London sich da nochmal zusammenreißt und da wirklich je nachdem konstant Sam Bird schlägt und nochmal so eine Glanzleistung zeigt, dann könnte es natürlich dazu gelangen, dass er dort sein Stammcockpit behält. Grundsätzlich muss man sagen, du hast schon angesprochen, Taylor Barnard, der sicherlich auf dem Stammcockpit schielt, hat ja auch gleichzeitig, das muss man dazu sagen, ja auch einen Rennsieg in der Formel 2 in Monaco eingefahren. Also da kommt irgendwie was zusammen. Das wird spannend, muss man sagen, in der Silly Season in der Formel E, was mit den beiden passiert. Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich beide gerne in der Formel E sehen würde. Vielleicht sogar bei McLaren, wer weiß, was auch da mit Sam Bird passiert. Also das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht. Deswegen wird es hoffentlich eine spannende Silly Season. Und mal sehen, ob Jack Hughes dann dadurch sein Stammcockpit behält. Also ich würde es mir für ihn wünschen.
Wo du sagst, das war ja ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende für McLaren insgesamt. Ja, nicht nur Taylor Barnard hat gewonnen und Jack Hughes hat auf dem Podium gestanden. Beim großen Preis von Monaco hat ja auch Oscar Piastri den 2. Platz geholt. Und mitten in dieser Nacht gab es einen weiteren 2. Platz für McLaren, nämlich von Pato O'Ward beim Indy 500. Also da hatte McLaren dieses Wochenende einiges zu feiern, glaube ich.
Ja, da wird bei McLaren sicherlich einiges nachzuholen sein, weil das gleich an einem Tag zu feiern ist ja auch ein bisschen blöd. Deswegen, ja, vielleicht nimmt man es so ein bisschen in die Woche mit rein, aber hoffentlich merkt das Team dann spätestens in Portland wieder, gerade bei der Formel E, wie wichtig es dann wird. Das werden sie aber sicherlich hinbekommen. Dann kommen wir zu unseren Erkenntnissen aus Shanghai und da muss man sagen, da kommst du ja wieder mit deiner Rennlänge umher, denn eine Runde Unterschied hat mehr Unterschied gemacht, als man dann doch gedacht hat, Tobi.
Genau, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte nehmt euren Kalender zur Hand und macht ein großes rotes Kreuz rein. Das ist unglaublich. Tatsächlich muss ich hier an dieser Stelle mal als Fürsprecher für die Leute bei der FIA auftreten. Wir haben gesehen, 2 leicht unterschiedliche Rennlängen, die führen zu 2 komplett verschiedenen Rennen. Das ist in meinen Augen ein absolutes Zeichen dafür, wie schwer der Job ist, den die Leute bei der FIA wirklich haben, die für die Festlegung der Rennlängen zuständig sind. Ja, wir hatten bereits in Berlin und Misano 2 unterschiedliche Rennlängen, da hat es keinen großen Unterschied gemacht, aber tatsächlich hat man in Shanghai jetzt erst gesehen, welchen großen Einfluss das haben kann und wie wichtig es ist, dass die Simulationen, die da gemacht werden, auch Hand und Fuß haben. Daher an dieser Stelle muss ich mal eine Lanze brechen für die Leute, die das im Vorfeld bestimmen müssen, ohne konkrete Daten zu haben, ohne genau zu wissen, wie schnell die Rundenzeiten jetzt sein werden und wie hoch der Energieverbrauch ganz genau sein wird. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass so eine kleine Änderung so eine große Auswirkung haben kann und von daher möchte ich an der Stelle meinen Hut vor den Leuten ziehen, die den Job bei der FIA haben und sich die Arbeit machen, das im Vorfeld zu simulieren. Ich muss sagen, gerade was das Sonntagsrennen angeht, haben sie ihren Job diesmal richtig gut gemacht. Und Luca, deine Erkenntnis geht in ja eine ganz, ganz andere Richtung.
Ja, und da blicke ich so ein wenig über die Meisterschaftskämpfe und Entscheidungen, die ja so ein wenig anstehen. Wir haben es ja auch schon so ein wenig besprochen. 4 Rennen sind nur noch ausstehend. Da sieht man mal, wie schnell die Formel E dann auch wieder vorbeigeht. Also gedanklich bin ich zwar immer noch irgendwo in Sao Paulo, aber das sei mal dahingestellt. Schauen wir auf die Wertung und da muss man sagen, da stellt sich fast schon eine Vorentscheidung fest, denn mit 25 Punkten, die Nick Cassidy jetzt aus den beiden Rennen von Shanghai mitgenommen hat, 25 Punkte jetzt eben, wie gesagt, auf dem Konto mehr als Direktverfolger Pascal Wehrlein. Wenn man es auch direkt vergleichen kann, beide jeweils auch mit Nullern unterwegs gewesen schon in dieser Saison, dass es für die Verfolger gerade rund um Pascal Wehrlein schon echt schwer wird, Nick Cassidy dann auch möglicherweise einzuholen. Klar muss die Leistung von Cassidy auch stummen, denn man sieht ja auch, wie schnell es vorbeigehen kann, gerade mit Pascal Wehrlein, also so eine kleine Berührung oder der Frontflügel, der wieder zum Thema werden könnte, dass der mal abreißt und dass man dann in die Box gehen muss und da auch mal einen Nuller einfahren kann. Deswegen, klar, die Leistung muss stimmen, aber so stark wie Jaguar auch wieder an diesem Wochenende war, auch in der gesamten Teamleistung, obwohl die jetzt auch nicht 100% zugunsten von Cassidy entschieden worden ist, wird es schwer, muss man sagen, für den Rest dann noch einiges aufholen zu können. Aber auch da hoffe ich, dass es bis zum Ende spannend wird. Aber es wird schwer für den Rest des Feldes.
Und in Tobis Teleskop
schauen wir auf ungewöhnliche Stillstände in FP1.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Im ersten freien Training in Shanghai kam es am Freitag zu kuriosen Szenen. Nach knapp 5 Minuten blieben beide ERT, beide Porsche und Nick de Vries im Bereich von Kurve 2 bis 4 liegen. Wie sich herausgestellt hat, gab es nach dem Berlin E-Prix ein Update der Batteriesoftware, das offensichtlich aber nicht so gut funktionierte, wie das gewünscht war. In einer rund 45-minütigen Unterbrechung wurden alle Fahrzeuge wieder auf den Stand von Berlin gebracht, bevor die Session dann mit allen 22 Fahrzeugen wieder aufgenommen werden konnte. Wir sehen alle ein bisschen doof aus, kommentierte es Andretti-Teamchef Roger Griffiths im Weltsignal. Möglicherweise mag dem so sein, aber muss man sagen, von den Teams und Fahrern konnte de facto niemand was für das Problem. Wie es aber sein kann, dass so ein fehlerhaftes Update freigegeben wird, das wissen wohl nur die Geister. Luca, was denkst du, braucht man in der Formel E vielleicht mehr Testfahrten, um solche Änderungen auch tatsächlich auf Herz und Nieren prüfen zu können, bevor es dann im freien Training vielleicht einfach in die Hose geht?
Ja, schwierig zu sagen. Ich meine, da die Formel E halt, wie mittlerweile alle Rennserien, halt auf Software und alles zurückgreift, kann auch mal gern was schiefgehen. Ich meine, das merkt man auch teilweise, je nachdem, am Computer, wenn da mal ein Update kommt oder an seinem Handy. Also da läuft's auch nicht unbedingt immer alles 100% reibungslos. Aber ja, wie du schon gesagt hast, möglicherweise, wenn man da mehr testen könnte, vielleicht, wenn man so ein Update bringt, ein Mid-Season-Test über einen oder einen halben Tag, würde ja zumindest mal was bringen, das aus dem Weg zu räumen. Vielleicht ist es auch gar nicht so sinnvoll, mitten in der Saison so ein Update zu bringen. Gut, wie sinnvoll das erachtet, das wissen wir so in dem Bezug ja auch nicht so immer so 100%. Deswegen, ja, ist die Frage, ob man da überhaupt so ein Update bringen muss in dieser Saison. Aber wenn man das macht, dann klar, Testfahrt einen Tag oder sowas. Ist die Frage natürlich auch, was für einen Aufwand das bringt, wie viel es wieder kostet und was es dann Performance bringt oder was es überhaupt einen Unterschied macht. Das sehen wir ja wahrscheinlich an den Fernsehbildern oder auch an den Timescreens ja auch nur sehr bedingt.
Aber ganz ehrlich, selbst wenn es was kostet, ich glaube, der Imageverlust, den die Formel E hat, wenn das halbe Feld gefühlt in Kurve 1 stehen bleibt, ist mit Sicherheit größer als die Kosten für eine zusätzliche Testsession. Von mir aus auch nur eine Stunde, muss ja kein halber Tag sein. Aber das hätte in meinen Augen auffallen müssen, wenn man das vorher mal getestet hätte und nicht in der Session, die live im Fernsehen übertragen wird. Es gab zwar in Shanghai einen Shakedown, aber der Shakedown wird nur mit stark reduzierter Leistung gefahren, mit 110 Kilowatt. Dabei hat man das Problem offensichtlich überhaupt nicht gehabt. Kurz vielleicht noch zum Hintergrund. Die Formel E hat die Attack-Mode-Zeiten reduziert. Anfangs der Saison war es ja immer so, dass 8 Minuten Attack-Mode im Rennen zur Verfügung standen. Jetzt waren es nur noch 6 Minuten. Die konnten die Fahrer auf 3 plus 3 oder 2 plus 4 oder 4 plus 2 aufteilen. Hintergrund dieser Änderung ist laut eines FIA-Sprechers, den ich dazu kontaktiert habe, dass der Lebenszyklus des Fahrzeuges überwacht wird und sich ergeben hat, dass diese Anpassung sinnvoll ist. Der Lebenszyklus des Fahrzeuges. Auf gut Deutsch gesagt, die Batterie macht Probleme. Das will keiner öffentlich zugeben, weil man seinen Einheitslieferanten, den man gewählt hat, da an der Stelle auch nicht bloßstellen will. Aber de facto ist es so, die Batterie macht Probleme und man will Batterieschäden vermeiden, indem man die Anzahl der Minuten, die die Zusatzleistung zur Verfügung steht, reduziert, um damit allgemein die Belastungen für die Batterie zu reduzieren. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Software-Update, das gemacht wurde, genau in diesem Zusammenhang stand. Dass man auf die Art und Weise versucht, was an der Lebensdauer der Batterie zu ändern, dass man da Gegenmaßnahmen trifft, gegen die Probleme, die sich durch die längeren Attack-Mode-Zeiten ergeben. Offensichtlich ist das ordentlich in die Hose gegangen. Offensichtlich hat die Formel E da ziemlich blöd ausgesehen. Man muss sagen, man kann ja froh sein, dass es im freien Training passiert ist. Jetzt stell dir mal vor, das wäre im Rennen passiert. Dritte Runde oder vierte Runde im Rennen. Ja. 5 Autos rollen aus mit einem Batteriesoftwareproblem. Nicht auszudenken, wenn dadurch vielleicht einer der Meisterschaftskandidaten aus dem Titelrennen gekickt würde. Daher Ich fände es gut, wenn man solche Sachen vorher sauber und ordentlich testen kann. Wie gesagt, muss ja nicht in der Session sein, die übertragen wird. Dann macht man einfach eine zusätzliche Testsession unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja, sodass, wenn irgendwas schief geht, keiner es mitbekommt. Aber ich sag mal, für die Reputation der Formel E waren jetzt auch diese Bilder mal wieder, muss man leider sagen, keine positive Werbung.
Nee, auf jeden Fall. Also da muss die Formel E was machen. Wie du es schon schön gesagt hast, Testsession machen, entweder am Wochenende über eine Stunde oder eine gewisse Zeit, dass man das aus dem Weg räumt. Aber das sah sehr, sehr komisch aus. Und wenn man die Formel E vielleicht nicht so verfolgt und das nur auf den sozialen Kanälen oder auf den Einschlägen News- und Motorsportportalen liest, dann wird man wahrscheinlich eher ein bisschen skeptischer auf diese Serie schauen. Das hat man aber dann selber zu verantworten. Ja, ohne Update und fehlerhafte Software müssen wir hier nicht arbeiten, nämlich dann geht's rein für uns, für die Sieger und Verlierer des Wochenendes, Tobi. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, mein Sieger des Wochenendes, über den haben wir hier schon sehr ausführlich gesprochen. Keiner der Rennsieger, kein Jaguar-Pilot, auch nicht Antonio Felix da Costa. Nein, es ist Nyck de Vries, der gezeigt hat, er ist endlich in der Gen-3-Ära der Formel E angekommen. Hat am Wochenende eine richtig überzeugende Leistung gezeigt. Und ja, jetzt hat man tatsächlich mal wieder gesehen, warum er in Saison 7 Champion geworden ist. Das gelang ihm in dieser Saison ja nicht, das unter Beweis zu stellen. Verlierer meines Wochenendes ist ebenfalls ein Champion. Und zwar ist das für mich Jake Dennis. Ja, am Samstag hat er zwar den 5. Platz geholt und den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde bekommen, dann aber ohne Punkte geblieben und de facto hat er sich damit quasi aus dem Meisterschaftskampf verabschiedet. Sein Rückstand auf Nick Cassidy beträgt schon 54 Punkte. Das heißt, selbst wenn Cassidy beide Rennen in Portland ausfällt, Dennis beide Rennen gewinnt, hat er ihn immer noch nicht überholt. In 4 Rennen 54 Punkte aufzuholen, halte ich für quasi unmöglich. Damit Mission Titelverteidigung in meinen Augen gescheitert. Jake Dennis daher für mich der Verlierer am Wochenende. Und Luca, wen hast du bei dir stehen?
Ja, da gehen vielleicht auch die Lichter aus, aber da stand das Thema Meisterschaftskampf nicht unbedingt auf Platz Nummer 1. Zwar ist er auch schon Champion geworden, aber in dieser Saison war es vielleicht nicht Hauptfokus von Jean-Éric Vergne, aber dennoch finde ich einen Sieger dieses Wochenendes, vielleicht jetzt nicht in dem Bezug direkt, hat aber grundsätzlich in den Qualifying-Session sehr konstante Leistung gezeigt. Das trägt sich aber eigentlich, muss man sagen, von Jean-Éric Vergne in dieser Saison grundsätzlich durch, dass er dort eine starke Leistung zeigt. Samstag die Pole geholt, Sechster geworden und am Sonntag ja mit dem 7. Platz überzeugen können. Deswegen, ja, grundsätzlich muss man sagen, für DS eine sehr konstante Leistung, auch für Stoffel van Dorn, aber Jean-Éric Vergne, gerade mit der Pole Position, hätte er möglicherweise auch noch aufs Podium gehen können. Also die Möglichkeiten wären sicherlich da gewesen, aber dennoch finde ich, wenn man jetzt mal die Rennsieger oder mal Jaguar absieht, fand ich jemand, der ziemlich herausgestochen ist. Jemand, der auch negativ so ein bisschen heraussticht, das aber eigentlich auch über die gesamte Saison, wenn man da auch mal seinen Teamkollege zum Vergleich zieht, ist Gerard Tarovala. Ja, das läuft irgendwie so gar nicht in seiner Saison, wenn man das auch mal in Shanghai zusammenzieht. Die Position 17 respektive 19 kam für ihn heraus. Also weiß ich nicht. Wenn man sieht, was bei Maximilian Günther los ist, war es jetzt auch kein Sahnewochenende für ihn in Shanghai, ganz im Gegenteil. Aber da geht einfach mehr bei Maserati und ich glaube, das tut auch so ein wenig Maximilian Günther weh, denn gerade mit einem vielleicht schwächeren Teamkollegen zu arbeiten und dass man vielleicht nicht die Daten bekommt, die man vielleicht gerne möchte. Das schränkt schon ein und vielleicht sieht man es ja gerade in so neuen Strecken wie jetzt auch in Shanghai, dass es das Maserati-Team dann einfach dadurch ein wenig nach hinten wirkt. Da muss vielleicht bei Maserati in der nächsten Saison ein wenig dran gearbeitet werden. Vielleicht an einem erstärkten Gerard Tarovala oder an einer neuen Fahrerkonstellation neben Maximilian Günther.
Gewinner und Verlierer des Wochenendes hatten wir definitiv auch bei unserem Kicktipp-Tippspiel. Da sind die Gewinner des Wochenendes sind definitiv der PH und der Schiffermast. Die haben nämlich beide die Tagessiege geholt. An der Spitze zieht der Ben weiterhin einsam seine Kreise. Ich hatte ein bisschen Glück, ich bin jetzt Zweiter vor Timo, dahinter Willi WH. Gucken wir mal auf die restliche Redaktion. Svenny liegt auf Platz 5. Tim auf 15 und Luca ist 24. Mitmachen kann da jeder auf www.kicktipp.de/Formel E. Meldet euch einfach an und macht mit. Und wenn ihr gut seid, dann werdet auch an dieser Stelle im E-Pod erwähnt.
Und da, wo ihr auch vorbeischauen solltet, nicht nur bei Kicktipp, sondern auch bei unseren sozialen Kanälen. Das findet ihr bei eformel.de auf der Seite. An der Seite im Panel unter den Podcasts. Also von daher lohnt sich da die Verbindung direkt, wenn ihr eh schon einmal hier seid. Und das macht ihr dann auch am besten abonnieren und das bewerten. Natürlich dann nicht vergessen, nämlich auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr Podcast hört. Also Spotify, Apple Podcast und wo ihr noch so den E-Pod verfolgen könnt. Und da würde ich sagen, haben wir erstmal ja ruhige Wochen vor uns, denn ja, es ist ja noch ein bisschen Zeit bis nach Portland, obwohl man sagen muss, es war jetzt auch sehr, sehr viel hintereinander, wo wir auf die Rennen vorausgeblickt haben und diese auch dann auseinandergenommen haben, Tobi.
Absolut. Bin das gar nicht mehr gewohnt, tatsächlich jetzt nächste Woche mal eine Episode zu machen, die weder eine Vorschau noch eine Analyse ist, also eine reine News-Episode. Da muss ich mal, ich guck mal gerade hier in meiner Liste zurück, wann das tatsächlich der Fall gewesen ist. Das hatten wir zuletzt im Februar.
Also das ist unglaublich, ja.
Heute bei der Aufnahme haben wir den 27. Mai. Das sind schon einige Wochen, die da vergangen sind. Episode 321 war das, Marketingausgabe in der Jahresbilanz. Heute Episode 333, Luca, Schnapszahl oder wie die alten Lateiner sagen würde, 333 bei Issus Keilerei. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch jemand kennt. Ich habe es tatsächlich damals im Lateinunterricht so gelernt, einfach um sich die Jahreszahl dieser bedeuteten Schlacht in der Antike merken zu können. Ja, bedeutende Schlacht in der Antike. Ich glaube, da sind wir aber ganz, ganz weit weg vom Portland de Prix, vom nächsten Rennen, das ansteht, oder?
Auf jeden Fall. Zwar nicht 33 Tage, sondern 32 Tage, 4 Stunden, 42 Minuten und 50 Sekunden sind es jetzt genau, wenn man da auf eformel.de schaut, zum Stand dieser Aufzeichnung in Richtung Portland dann an den Samstag. Da sind wir auch natürlich wieder gespannt, aber du hast schon erwähnt, also eine News-Ausgabe, da habe ich auch schon irgendwie falsch geguckt, so, ach, es ist ja noch über einen Monat hin bis zum nächsten Rennen. Das wird jetzt ungewohnt. Es wirkt fast schon wie so eine Sommerpause. Kurios. Aber da freuen wir uns drauf, auch wieder auf News. Hoffentlich haben wir dann auch wieder fleißig News für euch, aber ich glaube, das kriegen wir schon irgendwie zusammen.
Auf jeden Fall.
Dann freue ich mich auch wieder, dich begrüßen zu dürfen hier beim E-Pod, Tobi. Danke für deine Zeit.
Gerne doch.
Und ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder dabei. Zwar ohne Vorschau oder Analyse, aber hoffentlich hört ihr wieder rein. Und damit wünsche ich euch eine schöne Zeit und hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, tschüss und bye bye hier im E-Pod.
Ciao.